Hallo, liebe Liebenden des Internets, es ist mal wieder 9 von 9 und wir sind wieder, ja, fast komplett. Axel Oppermann fehlt dauerhaft, unentschuldigt, aber Stefan Pfeiffer und Lars Basche sind dabei mit den Digitalthemen der Woche. Fangen wir doch mit Lars an, deine Digitalthemen.
Ich würde, ich habe ein Thema, was ich aber, da würde ich aber gerne erstmal auf Stefan, zu Stefan rübergeben, weil du in unserem kleinen Vorbereitungsdokument, was wir zumindest zu zweit immer so anlegen, hast du hier eine Studie des Verbandes der Internetwirtschaft, ECO, reingekopiert. Und das finde ich, gerade weil wir letzte Woche hatten wir ja so über deine Prognosen, Gunnar, gesprochen, was so die Wirtschaftsentwicklung angeht, die ja eher düster aussah. Und jetzt hattest du, Stefan, ja ein anderes, eine Gegenstimme ist vielleicht übertrieben, aber eine andere Stimme hast du jetzt mal hier reinkopiert.
Genau. Du kannst es ja auch zitieren, muss ich ja nicht tun. Da sagt halt die ECO-Studie, die mit Arthur D. Little gemacht wurde, ist ein Vorabzug oder Vorauszug, dass die Internetwirtschaft zwar ein bisschen zurück in 2020, aber mittelfristig um 9,5% wachsen wird. Ja. Mag auch durchaus für eine Branche, wenn man es als Internetwirtschaft bezeichnet, gelten. Aber man sollte auch links und rechts gucken, glaube ich. Mhm. Das ist halt einfach der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass schon natürlich Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen und sowas bleiben werden, wahrscheinlich sogar wachsen werden. Aber das hat ja nicht die gleichen Impact für den gesamten Markt, für alle Branchen.
Ja, vor allen Dingen, wenn die Nachfrage insgesamt halt sinkt, dann wird davon die Internetwirtschaft dann natürlich auch betroffen. Ich fand halt den kleinen Zusatz, der hier steht, Voraussetzung dafür ist jedoch, also für diese Rückkehr zum Wachstum, Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Wirtschaft noch in 2020 wieder weitestgehend hochgefahren werden muss. Also das ist natürlich gibt es da so bestimmte Einschränkungen, aber ja, ich meine insgesamt, dass das Thema Digitalisierung und eben dann dementsprechend auch die Internetwirtschaft, ja, profitiert ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht nicht so hart getroffen wird, das denke ich mal, ist schon klar.
Naja, nun folgen da einige, auch der Vater Morgana, die ja von Ökonomen am Anfang auch vertreten wurde, dass irgendwie die Wirtschaft eingefroren wurde, ne? Und dann jetzt dann wieder mit einem Schlag dann entfroren wird und das dann alles so ist, wie es vorher war. Und die Frage ist halt, wie viele Insolvenzen wir wirklich bekommen und wo du nach überhaupt noch irgendwas adressieren kannst. Ne? Also selbst der Staat, der jetzt dann auch Investitionsprogramme auflegen wird, sowohl die EU als auch die Bundesregierung, brauchen ja irgendwelche Adressaten. Also ich meine, die müssen ja irgendwie quasi Impulse setzen können. Gut, Frankreich setzt jetzt zu 100% auf Verstaatlichung. Das ist die andere Maßnahme, die gerade ergriffen wird. Das wird jetzt wirklich die spannende Frage, wo kann Defizit Spending und die notwendige Staatsverschuldung dafür dann quasi reingrätschen. Ja? Also wer nimmt die Mittel auf und wer kann sie umsetzen und wie viele Arbeitsplätze werden dabei gerettet? Also das ist halt die spannende Frage, die sich Ökonomen übrigens diesmal ziemlich einig stellen, von der Böckler-Stiftung bis hin zum Institut der Deutschen Wirtschaft. Die haben gemeinsames Papier vorgelegt, was die Bundesregierung machen muss. Insofern wäre ich dann bei meinem Digitalthema, eines der Geschichte ist natürlich auch digitale Infrastruktur, ein großes Programm, dann natürlich auch ökologische Sanierung von Heizungen und so, dass man halt Impulse für die Zukunft setzt. Also ganz interessant, dass man diesmal die Ökonomen sich in den Empfehlungen und in den Analysen diesmal sehr, sehr einig sind. Das finde ich schon beachtlich. Ja.
Ja. Die einen wollen neue Wege gehen, die anderen machen die Abwrackprämien.
Genau, das sind die Lobbyisten. Ne? Ja, genau. Ja, jetzt komm noch mal zu deinen Themen, Lars.
Ja, in dem Zusammenhang, ich habe jetzt die letzten Tage Artikel gesehen, was die Sharing Economy angeht, was jetzt nicht unbedingt zur Internetbranche gehört, weil die ja sehr stark auf offline soziale Kontakte basiert. Also wenn ich jetzt an Uber denke, wenn ich an Airbnb denke, aber vieles davon ist natürlich digital in dem Geschäftsmodell. In der New York Times hatte ich da einen Artikel zugesehen, der Titel ist The results are in for the sharing economy, they are ugly. Also die Ergebnisse der sharing economy sehen nicht ganz so gut aus. Also so ein paar Zahlen. Airbnb, der Wert ist oder wurde eben auf 31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Airbnb wollte an die Börse gehen dieses Jahr. Jetzt haben sie 25% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, 1.900 insgesamt. Die Umsatzprognose haben sie erstmal halbiert. Das Problem hier ist unter anderem, was eben so die Hygieneanforderungen angeht. Das sieht man ja auch im Tourismus in Deutschland genauso. Also wir wollen nach Föhr in die Ferienwohnung. Auch da gibt es jetzt neue Hygieneanforderungen, logischerweise. Aber wie gesagt, inwiefern das halt die Vermieter dann eben auch machen, umsetzen können. Die Prognose ist dementsprechend, man geht im Q2, geht Airbnb von einem Minus von 69% aus beim Umsatz. Lyft, was ja so ein Überkonkurrent ist, geht von einem Minus von 66% aus. Die Fahrten im März bei Lyft sind um 80% zurückgegangen, Mitte April um 75%. Bei Uber vielleicht noch eine Zahl. Die Umsätze sind zwar in Q1 gestiegen um 14%, Verluste sind aber immer noch sehr, sehr hoch. Uber wollte eigentlich profitabel werden dieses Jahr. Das haben sie jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben. Sie selber sagen, das wird sich eher um Quartale verzögern, nicht um Jahre. Aber man weiß es halt nicht. Interessant finde ich halt hier auch so den langfristigen Effekt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Sharing Economy auch nochmal so WeWork und so mit hinzunimmt, also so die Shared Office Bereiche, wie sich das halt langfristig entwickelt. Also wird diese Pandemie eben dazu führen, dass sich ja langfristig etwas an bestimmten Modellen ändert, was Mobilität angeht, was auch Arbeitsmodelle angeht. Eben werden vielleicht Unternehmen merken, warum soll ich jetzt irgendwie ein Büro im WeWork-Space mieten, wenn die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können. Das sind halt so die Fragen, ja, wird es sich langfristig ändern oder wird es halt, wenn diese Delle, wenn man sie mal so nennen mag, rum ist, dass halt sowohl die Unternehmen in der Sharing Economy als eben auch so der Umgang im Bereich Mobilität und Arbeiten und so weiter sich dann halt auch wieder normalisiert in die Vorpandemiezeit. Das wird schon spannend zu sehen sein.
Aber da tut sich auf jeden Fall sehr viel. Aber merkt euch mal die zweistelligen Minusraten bei den Unternehmen. Ja. Denn die finde ich sehr realistisch. Also das nochmal im Hinterkopf speichern. Ja, und dann aufsummieren auf die Volkswirtschaften. Da bekommen wir, glaube ich, einen kleinen Eindruck dessen, was passieren wird. Also bei den Exportrückgängen sind wir ja auch, glaube ich, schon über 50% im Minus. Also, das muss man einfach jetzt alles sich merken, was in den nächsten Monaten dann halt wirklich passieren wird.
Ja, ja. Also Investoren und Analysten und so sind noch relativ optimistisch, was eben diese Sharing Economy angeht, dass die eben schon noch wieder zurückgehen kann ins Wachstum. Aber ich glaube, eine Sache ist halt so diese Überbewertung. Also wenn du halt siehst, Airbnb, was habe ich gesagt, 32 Milliarden wert, 31 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, da relativiert sich halt auch so ein bisschen was gerade. Ne?
Ja, aber wer bucht das auch zurzeit? Ne? Keiner, oder?
Keiner, ja. So ist es.
Ja. Ja, haben wir sonst noch Themen, Stefan?
Ja, ich gehe von den großen Airbnbs ins digitale Schaufenster nach Darmstadt. Mhm. Hier die Stadt hatte eine Initiative gemacht, das City Marketing, und hatte eine Online-Vermarktungsplattform den Einzelhändlern zur Verfügung gestellt, was ich ja erstmal für eine sehr, sehr gute Idee halte oder immer noch halte. Ja. Und allerdings sind dann wieder gewisse Einschränkungen, dass man im Drive-In nicht rein durfte und Ware abholen durfte. Und solche Dinge haben dazu beigetragen, dass halt nur ein minimaler Impact für die Einzelhändler da war. Also ich hoffe, dass man daraus auch lernt. Ja, gute Initiative, aber halt nicht bis zum Ende durchgezogen. Im Prinzip ist es ja wirklich das, was wir auch schon letztes Mal hatten, Alternativen auch zu schaffen, gerade regional, lokal Alternativen zu schaffen, die jetzt hier auch die Leute beliefern können, wo man eben entsprechend normales, wenigstens einen Teil seines Geschäfts noch machen kann. Aber hier leider nicht so abgehoben, wie man sich das hätte wünschen wollen. Ja, also es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so werden hier Einzelhändler entsprechend zitiert. Also hier nochmal drüber nachdenken und es dann auch konsequent zu Ende denken, ob es funktionieren kann oder nicht funktionieren kann.
Naja, vor allen Dingen kann man sich ja dann auch in seiner eigenen Region mal nicht nur an die klassischen Einzelhändler richten, sondern alle Erzeuger. Ich meine, wie das zum Beispiel in Südtirol super macht, ne? Also die, wo sagen wir, einzelne Metzgereien, Bauern und auch natürlich Einzelhändler über eine Plattform vermarktet werden mit regionalen Produkten. Das könnte man sich ja, sagen wir, in vielen Bereichen auch vorstellen. Hier in Duisdorf gibt es ja auch Umland, gibt es ganz, ganz viele landwirtschaftliche Betriebe, ganz viele Erzeuger. Man merkt das ja zweimal pro Woche auch Markt hier in Duisdorf, wo die ihre Produkte verkaufen. Das könnte natürlich noch alles ein bisschen besser organisiert werden. Dahinter steckt dann auch natürlich auch wieder Marketing etc. Ne? Also
genau. Stimme ich dir 100% zu. Die Plattform breiter aufstellen und dann auch vernünftiges Marketing dafür machen, dass die Leute auch davon erfahren. Ich habe sinnigerweise, das mag daran liegen, dass ich nicht das Darmstädter Echo, unser Lokalblättchen hier lese, jetzt erst am Wochenende einen Bericht in der FAZ davon gelesen. Finde ich halt schade, ne, dass man die Leute dann auch nicht erreicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben doch noch bürokratische Hindernisse entsprechend schafft, die nicht unbedingt sein müssen. Bei aller notwendigen Sicherheit, die wir, glaube ich, alle befürworten. Aber ja, egal, ich denke, jetzt mal eine Anregung. Und du hast ja gesagt, Gunnar, Südtirol oder bei euch, ist ja eigentlich die Idee, die ich auch das letzte Mal gebracht habe, lokale, regionale Gegengewichte zu schaffen, mit auch lokalen, regionalen Angeboten. Ja. Ich glaube, dass das schon ein Weg ist, den wir uns ans Revier heften sollten für die Zukunft.
Ja, und dann auch professionell durchorganisiert. Also nicht irgendwie mit Laienspielschar, sondern mit einem super Billing-System, mit einer guten, smarten Payment-Lösung, dass das also mit wenigen Klicks auch geht, etc. Also nicht so irgendwie so komplizierte Scheiße, sondern wirklich auch durchdacht von Anfang bis Ende. Ne?
Ja. Ja, und die Möglichkeiten sind ja da, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, also das war vor einiger Zeit sicher anders, aber jetzt, was du gesagt hast mit Billing-Systemen, auch was Marketing angeht, auch da, auch das lokale Marketing, da sind ja wirklich, wenn man es halt klug anstellt, sind da ja wirklich, ist Infrastruktur da, sind die entsprechenden Anbieter da, wie man das umsetzen kann, es sind die Plattformen da, also das, ich hoffe, dass da eben auch der lange Atem da ist und dass sich eben auch daran an die Möglichkeiten erinnert wird, wenn eben die Leute wieder in die Läden kommen, ne?
Das Gleiche gilt.
Das Risiko ist halt hier, dass man mit der Erfahrung jetzt die Sache zu schnell in die Tonne tritt. Ne? Ja, die Einzelhändler in dem Falle sagen halt jetzt, ich habe nur 5% darüber gemacht meines Umsatzes. Also alles Kacke. Ja?
Ja.
Das ist halt dann der Nachteil, wenn der Staat halt nicht ideal ist. Aber ich bin hier ins Wort gefallen, Gunnar, entschuldige.
Nee, das Gleiche gilt natürlich auch, man kann die Kulturschaffenden gleich mit integrieren. Ne? Also ich bin ja mit Bonner Schauspielern im Gespräch und versuche die mal anzuregen, was auf die Beine zu stellen, was sie normalerweise dann entweder im Theater gemacht haben oder im Lesecafé oder auf irgendwelchen anderen Bühnen, dass sie da doch versuchen, mit eigenen Formaten das zu machen. Und das könnte man beispielsweise auch integrieren, ne? Und nicht alles immer umsonst auf den Markt schwemmen, sondern wirklich auch versuchen, bei den Musikern und Schauspielern etc., dass sie dann natürlich auch Geld verdienen damit, ne? Das ist super wichtig. Also da, weiß ich nicht, ein PayPal-Konto einrichten und dann irgendwie auch regional gefördert zu werden und da auch Online-Bühnen zu schaffen, das würde, sagen wir mal, auch den einzelnen Stadtteilen oder würde das auch gut tun. Das könnte man auch ganz gut integrieren. Ja. Also, naja, mal schauen. Also ich werde da mit einem Schauspieler mal was auf die Beine stellen, so als Freundschaftsdienst, weil ich halt weiß, wie gut der ist auf der Bühne und was er alles kann. Und da haben wir ein paar Ideen gemacht, demnächst auf dem Kanal dann des Schauspielers dann zu sehen. Ja, was haben wir sonst noch an Digitalthemen?
Zu deinem Punkt gerade, vielleicht passt dazu auch, das habe ich jetzt auch gelesen, dass Twitch, die hauptsächlich eine Gaming-Plattform ist, Live-Plattform, dass die jetzt wohl auch weiter expandieren wollen, also auch andere Formate mit aufnehmen wollen in ihre Live-Plattform. Und vielleicht wäre auch das eine Möglichkeit. Ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Twitch aus, aber vielleicht gäbe es auch da eine Möglichkeit, wie gesagt, eine bestehende Infrastruktur eben auch für kulturelle Angebote zu nutzen. Also jetzt kulturell über Gaming hinaus, das wäre eben auch nochmal so eine Frage.
Da ist dann Stefan direkt sauer, es gehört ja Amazon, ne? Naja, also bei Twitch ist nicht easy, also da musst du wirklich Stunden pro Tag investieren, um da wahrgenommen zu werden. Ja. Es ist nicht so einfach, das Community-Management auf Twitch ist speziell, also, aber klar, alles nutzen, ne? Also Künstler und Kulturschaffende sowieso, ja.
Ja.
Hast du heute wieder Sendung, Stefan?
Ich habe heute wieder Sendung, aber erstmal meine Schlussbemerkung, bevor der Werbeblock kommt. Ja, und ohne es jetzt gehässig und hämisch oder sonst wo meinen zu wollen, ich bin auf einen Lesetipp der Süddeutschen Zeitung und BR24 gestoßen. Eine Untersuchung in Seoul hat gezeigt, wie gefährlich Großraumbüros für die Gesundheit und das Leben der Mitarbeiter sind. Kommen wir wieder zu dem Thema Homeoffice zurück. Wie gesagt, ich meine es jetzt nicht böse und wirklich nicht gehässig, die ins Büro wollen. Aber ich glaube, dass daran durchaus was sein könnte. Dass man im Großraumbüro zusammenhockt, dass das nicht ganz so easy ist. Wie gesagt, jeder soll es so machen, wie er meint. Aber ich musste das natürlich jetzt auch zitieren, weil ich es einfach auch für wichtig halte.
Ja, vielleicht sollte man sich dann auch an dem Beispiel der Behörden orientieren. Die Bundesbehörden haben ja die Homeoffice-Pflicht ausgeweitet auf September. Also das ist vielleicht auch ein klares Signal, vielleicht auch für viele andere, dass man im Prinzip jetzt auch an dieser Stellschraube vielleicht noch ein bisschen drehen kann. um die Mobilität halt zu reduzieren. Also die Bundesbehörden haben noch bis September Pflicht, das ist quasi eine Anordnung, ja, Homeoffice zu machen. Ja, nur so am Rande, was ich gut finde. Ja.
Ja, und wir können jetzt nächstes Mal das Thema Cybersecurity, der Michael Kroker hat sich dazu auch geäußert, mal reden. Natürlich gibt es jetzt Sicherheitsrisiken durch das Homeoffice, ja, und sollten wir vielleicht mal passieren, aber es führt heute so weit, wir sind hier schon fast am Ende. Ja, und dann der Werbeblock, 11 Uhr sind wir live auf LinkedIn. Interessantes Thema, ein Covid-19-Infobot, den der Dr. Wolfgang Wildesheim vorstellt, kennst du ja, oder kennt ihr beide ja, den wir jetzt für Kunden gemacht haben. Die Kunden dürfen wir hoffentlich in Kürze nennen, wo man sich einfach informieren kann mit Hilfe eines Bots. Und weitere bunte Themen, der von dir so geschätzte und verschollene Axel Oppermann wird, so Gott will, um 11 Uhr dabei sein.
Okay, der Schlawiner.
Und es wird vielleicht noch hinzufügen, ich werde ja ein stiller Beobachter wieder sein, mal gucken, was so auch in der Community dann los ist. Es wird wieder live auf LinkedIn gestreamt, also da schauen wir mal, also wir LinkedIn live ist ja Beta, das haben wir ja auch schon festgestellt, dass es Beta ist, also auch ein weiterer Testballon. Ich bin gespannt, wie das dann läuft, wie das funktioniert.
Ja, ja, dann mache ich auch einen Werbeblog heute natürlich wieder, viel Livestreaming, unter anderem um 15 Uhr wieder ein Next Talk, da geht es um Business Intelligence in Corona-Zeiten, also auch ganz interessant, mit welchen Datenanalysen man jetzt operieren muss. Da sind zwei Spezialisten, die dort das vorstellen werden. Und dann am Abend gibt es wieder eine Forumsdiskussion bei der Bundeszentrale für politische Bildung über den Konflikt zwischen China und den USA, der ja auch eskaliert mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und morgen ist übrigens, Stefan, eine Cybersecurity-Runde von der Bundeszentrale in französischer Sprache. Da geht es also quasi um die Cybersecurity in Frankreich, die dann einen Tag später simultan übersetzt dann auch noch präsentiert wird. Weil man das natürlich ein bisschen schwierig realisieren kann mit der simultanen Übersetzung, aber das wird dann einen Tag später gemacht. Also auch volles Programm. Und insofern, man hört, sieht und streamt sich dann wieder. Lars, du hast noch was?
Ich wollte noch eine Sache, weil Stefan das selber nicht angesprochen hat, nochmal apropos live, morgen wird es ein Corporate Influencer Breakfast geben.
Stimmt, von mit Klaus Eck
organisiert, und da wird Stefan seine klugen Kommentare geben.
Auf Zoom, ne?
Ja, genau.
Auf Feindesland sozusagen, ne? Na gut, also bis nächste Woche. Tschüss.
Bis. Lange über.
Der Trailer läuft. So. Doch, wir sind zu hören. Ich habe das Mikrofon aufgemacht.